Der Diplomat sah sich die Bilder nacheinander an. Er schien sich zunehmend unwohl zu fühlen. Er streckte den Zeigefinger aus. »Der da! Ural Çelik!« »Wer ist das?« »Ali Archas Komplize. Einer der beiden Männer, die 1981 versucht haben, den Papst zu töten. Ist er in Freiheit?« »Das türkische System. Vergessen Sie nie, welch enge Beziehungen es zwischen grauen Wölfen und der Polizei gibt. Erkennen Sie noch andere? Ich spreche von Clan-Chefs. Babas, meinen Sie?« Paul merkte sich den Begriff, vermutlich das türkische Pendant zum Paten. Ancik sah sich die Fotos eingehender an. »Manche sagen mir etwas«, räumte er schließlich ein, »aber ich kenne ihre Namen nicht mehr. Figuren, die regelmäßig in der Zeitung waren, wenn es um Prozesse ging. Waffenhandel, Entführungen, Spielhöllen.« Paul nahm einen Filzstift aus der Tasche. »Kreisen Sie die Gesichter, die Sie kennen, ein und schreiben Sie den Namen daneben, wenn er Ihnen einfällt.« Der Türke malte mehrere Kreise, schrieb aber keinen Namen auf. Plötzlich hielt er inne. »Dieser da ist ein echter nationaler Star.« Er zeigte auf einen großen Mann von mindestens 70 Jahren, der am Stock ging. Er hatte eine beeindruckende Visage. »İsmail Kutsey. Vermutlich der mächtigste Buyuk-Baba Istanbuls. Ich habe kürzlich einen Artikel über ihn gelesen. Offenbar ist er noch immer dick im Geschäft. Einer der wichtigen Drogenhändler der Türkei. Fotos von ihm gibt es nur selten. Sind seine kriminellen Machenschaften bekannt?« Ajik brach in Lachen aus. »Natürlich! In Istanbul heißt es, das Einzige, was Kutsey zu fürchten habe, sei ein Erdbeben.« »Hat er etwas mit den grauen Wölfen zu tun?« »Und wie? Er ist ein historischer Führer. Die meisten heutigen Polizeioffiziere wurden in seinen Ausbildungslagern geschult. Er ist auch für wohltätige Aktionen bekannt. Seine Stiftung vergibt Stipendien an mittellose Kinder, immer auf der Basis eines stark übertriebenen Patriotismus.« Paul fiel ein Detail auf. »Was hat er an den Händen?« »Narben von Verätzungen. Es heißt, er habe in den 60er Jahren Auftragsmorde begangen. Er ließ die Leichen mit Natronlauge verschwinden, auch so ein Gerücht.« Paul spürte ein seltsames Prickeln in den Adern. Ein solcher Mann könnte den Mord an Sema Gukalp in Auftrag gegeben haben. Aber aus welchem Grund? Und warum er und nicht der, der in dem Trauerzug neben ihm stand? Wie sollte man aus 10.000 Kilometern Entfernung ermitteln? Er sah sich die anderen mit Filzstift eingekreisten Köpfe an. Harte, verschlossene Gesichter mit schneeweißen Schnurrbärten. Wider Willen empfand er so etwas wie Respekt vor diesen Herren des Verbrechens. Unter ihnen fiel ihm ein junger Mann mit struppigem Haar auf. »Und wer ist das?« »Die neue Generation. Asa Akarsa, ein Ziehkind von Kutsey. Durch Unterstützung von dessen Stiftung ist aus ihm ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden. Er hat im Obsthandel ein Vermögen gemacht. Heute besitzt Akarsa riesige Obstplantagen in seiner Heimatregion bei Gaziantep. Und er ist noch keine 40.« Ein erfolgreicher Jungunternehmer nach türkischem Muster. In Pauls Kopf löste der Name Gaziantep eine Erinnerung aus. Alle Opfer kamen aus dieser Gegend. War das Zufall? Er hielt sich eine Weile bei dem jungen Mann mit der bis zum Kragen hochgeknöpften Samtweste auf. Ist er politisch aktiv? Ajik nickte. Ein moderner Führer. Er hat eigene Gruppen gegründet, in denen Rapmusik gehört, über Europa diskutiert und Alkohol getrunken wird. Es wirkt alles sehr liberal. Hat er gemäßigte Anschauungen? Nur zum Schein. Meiner Meinung nach ist Akarsa ein reiner Fanatiker. Vielleicht der schlimmste von allen. Er glaubt an eine radikale Rückkehr zu den Wurzeln und ist von der glorreichen Vergangenheit der Türkei besessen. Er besitzt sogar eine Stiftung, mit der er archäologische Projekte unterstützt. Paul dachte an die antiken Masken, an die aus Stein gehauenen Gesichter. Doch dies war keine Spur, nicht mal eine Theorie, nur ein verrückter Einfall, für den es keine Anhaltspunkte gab. »Kriminelle Aktivitäten?«, fragte er. »Ich glaube nicht, nein. Akarsa braucht kein Geld Und ich bin sicher, dass er die grauen Wölfe, die sich mit der Mafia kompromittieren, verabscheut. In seinen Augen ist das der Sache nicht würdig. Paul warf einen Blick auf seine Armbanduhr. 9:30. Höchste Zeit, sich wieder um die Chirurgen zu kümmern. Er sammelte die Fotos ein und stand auf. Danke, Ali. Ich bin sicher, dass mir diese Informationen auf die eine oder andere Weise sehr nützlich sein werden. Der Mann begleitete ihn bis zur Tür. An der Schwelle fragte er: Glauben Sie, dass Sie in Paris sind? Paul schritt, ohne zu antworten, den Flur entlang. Als Paul ins Auto stieg, klingelte sein Telefon. Haben Sie Radio gehört? Es war Naubrels Stimme. Warum? Heute Nacht wurde auf dem Père Lachaise ein Toter gefunden. Seine Leiche war verstümmelt. Nerto wurde eiskalt. Eine Frau? Nein, ein Mann. Ein Bulle. Einer, der früher im 10. Arrondissement gearbeitet hat. Jean-Louis Schiffer. Ein Spezialist für Türken und... Paul hörte nicht weiter zu. Er hatte bereits das Blaulicht auf dem Dach befestigt und die Sirene eingeschaltet.